Eldoradio Podcast.
Hier ist immer noch Eldoradio und jetzt ist hier wieder ein Studiogast bei uns. Sebastian Müller heißt er. Er hat Soziologie studiert, Kunstgeschichte und allgemeine Geschichte und ist dann hier in Dortmund an der Fakultät für Raumplanung gelandet und dort ziemlich lange geblieben. Und er ist auch hier in Dortmund immer noch auf diesem Gebiet sehr aktiv. Deshalb ist er für uns einfach auch ein interessanter Gast. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Sie sind ja hier in der Raumplanungsfakultät gewesen und haben sich da mit vielen spannenden Themen beschäftigt. Und ein Thema, was Sie ja auch mal beschäftigt hat, wenn man sich so ihre Publikationsliste anguckt, sind einfach die Entwicklung hier im Ruhrgebiet und natürlich ganz explizit auch das Thema Wohnen. Und darüber wollen wir dann heute sprechen. Und Sie sind jetzt immer noch aktiv mit einem eigenen Büro. Das haben Sie gegründet, nachdem Sie an der Uni aufgehört haben, oder?
Genau so ist das. Ja, das Büro sollte eigentlich laufen, aber läuft nicht. Das muss man schon klar sagen. Ich beschäftige mich mit Themen, in denen man kein Geld verdienen kann, nämlich vor allen Dingen mit Armut.
Okay, das ist natürlich immer so ein schwieriges Thema, wo keiner richtig viel Geld für ausgeben möchte. Und was ich da auch gelesen habe, Sie haben dort auch so ein bisschen, ja, das mit so einem gesellschaftlichen Engagement kombiniert, indem Sie dort auch versuchen, Leuten zu helfen, zum Beispiel Mietvereine.
Genau, das ist mein besonderes Hobby, die Mietervereine.
Gibt es da noch andere Initiativen, die Sie dort mit auch unterstützen oder sind das hauptsächlich wirklich die Mietvereine? Weil es gibt ja ganz viele Initiativen hier im Ruhrgebiet, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen sich so mit gesellschaftlichen Entwicklungen auch beschäftigen.
Nein, es sind schon schwerpunktmäßig die Mietervereine. Und wenn es gibt aber auch natürlich von den Mietervereinen unabhängige, organisierte Mieter, die in ihren Siedlungen sind und die dort einfach einen Club gegründet haben, der sich wehrt gegen irgendwelche Entwicklungen und mit denen bin ich in Kontakt. Und das ist nicht nur in Dortmund der Fall, das ist eben auch darüber hinaus der Fall. Wenn es in Gelsenkirchen ist, ist mir das auch recht, aber es beschränkt sich schon im Wesentlichen auf das Ruhrgebiet.
Es treibt Sie also das Thema da an, einfach dieses Thema Wohnen. Wenn Sie jetzt hier jemanden zu Gast haben, dem Sie das Ruhrgebiet zeigen wollen, der noch nie hier war, an welche Orte würden Sie diese Person hier führen? Egal, ob aus einer anderen Region in Deutschland oder aus einem anderen Land sogar, um dem Menschen zu zeigen, das macht hier das Ruhrgebiet aus oder das ist Ihr Ruhrgebiet, wie Sie es wahrnehmen.
Tja, das ist immer eine schwierige Spreizung, die man da machen muss, meine ich. Also weil es ist ja so, dass das Ruhrgebiet nach außen einen bestimmten Ruf hat. Ne? Also es ist irgendwie ein schwarzes Loch, da werfen die Leute noch heute mit Briketts um sich. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, gut, weiß der eine oder die andere vielleicht auch. Ja, es gibt hier immer mal eine interessante Musikszene und ähnliches mehr. Es hat Entwicklung gegeben in den letzten Jahren, die eigentlich mit dem alten Ruhrgebiet nichts mehr zu tun haben. Es ist ja eine Dienstleistungsstadt, wie alle anderen großen Städte auch geworden. Und es hat ein Zentrum, was ganz anders aussieht, wie man sich das vorstellen könnte, sozusagen in der alten Steinkohlenbergbaustadt. Naja, und weil man eigentlich diese beiden Seiten zeigen muss, dass es die Reste beziehungsweise, ja, man muss schon sagen, die Reste eben der alten Stadt noch gibt und dass es auch das Moderne gibt, da muss man an verschiedene Stellen gehen. Also ich würde sagen, heute, wenn ich das weit auseinanderhalten würde, würde ich auf jeden Fall mit Leuten gehen, sagen wir mal ins Dortmunder U, und eben die Veränderungen da zeigen, eine alte Bierbrauerei, die eben heute keine Bier mehr braut für Bergleute und Stallarbeiter, sondern wo es eben Museum drin gibt und eben Kunst zur Kultur und die diversen Einrichtungen in Dortmund, die sich damit beschäftigen, irgendwie zu Hause sind. Ja, und entsprechend ist es auch umgebaut, also spektakulär, insbesondere mit obendrauf der Installation eben von den Lichtdioden. Naja, sozusagen, das ist eben vielleicht eine moderne Seite, weil da kann man auch gucken dann auf den Rest, ne? Sozusagen, man kann auf den Bahnhof gucken, man kann auf die Innenstadt gucken, wo die Entwicklung, sagen wir mal so, zur prosperierenden, erfolgreichen Service-Metropole irgendwie stattfinden, ja, und eben zu begucken sind. Also, und das ist die eine Seite. Und die andere Seite sieht eben ganz anders aus. Da muss man ein bisschen raus aus dem Zentrum. Vielleicht in Dortmund nicht ganz so weit, aber es lohnt sich auf jeden Fall, eben zu gehen, also nach Westerfelde oder nach Mengede, also in die Dortmunder Nordstädte und die Nordstadt selber auch, um zu gucken, wie eben da sozusagen Lebens- und Wohnverhältnisse sind und was sich da noch gehalten hat, sozusagen von den alten Kolonien, ja, sozusagen, wo die Menschen in der Hauptsache gewohnt haben und wo man auch Menschen findet, die eben dort zu Hause sind und vielleicht auch gar nicht mehr über diesen Rand hinaus kommen. Ja, also wir haben einen hippen Bereich, quasi einer auch, der relativ prosperiert und erfolgreich ist, in Dortmund wie in allen anderen Großstädten des Ruhrgebiets. Aber wir haben auch einen Teil, ne, der eben noch extrem sozusagen leidet unter dem Strukturbruch dieser Region, der ein Industrieller ist und der eben keine Arbeit hat, wo die Armut sich verbirgt, ja, wo sie hinter den Hausfassaden aber ist, ja, und wo entsprechend natürlich aber auch die Kämpfe sozusagen um eine preiswerte und noch gesunde Wohnung härter geführt werden müssen, ja, und werden, wie das in anderen Stadtteilen wie in Kirchhörde der Fall ist.
Wo Sie es gerade erwähnt haben, die Dortmunder U, Sie gehen da natürlich jetzt hin, aber war das an sich eine wirklich sinnvolle Investition für eine Stadt wie Dortmund oder hätte man das vielleicht wirklich in die Stadtteile Mengede, Westerfilde, Nordstadt, die Sie gerade erwähnt haben, investieren sollen?
Das ist keine Alternative, meiner Ansicht nach. Also das, es muss natürlich auch Kunst und Kultur in der Dortmunder Nordstadt, in Westerfilde und sonst wo geben. Das kann man, muss man auch finanzieren und kann man vielleicht auch machen. Es gibt auch Leute, die das eben auch spannend finden als Künstler, ja, und die sich deswegen dort aufhalten. Also in der Nordstadt nicht wenige, sondern ganz viele. Ja. Aber mit so einer großen Investition, die gemacht werden kann, irgendwo in der Stadt, ja, in diese Viertel zu gehen, ist, da gab es keinen Anhaltspunkt, würde ich sagen. Ne? Also wenn man ein Gebäude gehabt hätte von der gleichen Präsenz in der Stadt, ja, um eben zu zeigen, wir sind auch eine Kulturstadt, wäre man da nicht richtig fündig geworden. Ne? Man hätte vielleicht in die Hirschhauptverwaltung gehen können, an der Rheinischen Straße, das wäre eine Alternative gewesen, aber da sind wir nicht so weit weg vom U.
Ja, also durchaus, das sind ja nicht Ausschließlichkeiten, das ist natürlich auch schon mal Aussage, weil das ja auch in Dortmund wirklich umstritten ist mit dem Dortmunder U. Würden Sie, wie finden Sie das, Sachen wie Zeche Zollverein, weil die haben ja gar keine, ist ja sehr rückbezogen auch irgendwo, diese Industrie, ja, Klischeekultur fast manchmal, gibt es ja auch andere Stellen hier im Ruhrgebiet, Zeche Zollverein, das bekannteste Beispiel, bringen die dem Ruhrgebiet auch etwas oder ist das mehr so am Hinterhertrauern einer Vergangenheit, sage ich mal, die eh nicht mehr zurückkommt und man hätte das Geld vielleicht wirklich auch da sinnvoller einstecken können? Oder hat das aus Ihrer Sicht auch eine Berechtigung, dass wir diese Orte haben?
Naja, ich glaube, es ist immer jetzt der Versuch gemacht worden, in den letzten Jahren, wie ich finde, auch mit relativ positivem Erfolg, quasi auf das Alte zurückzugreifen und daraus etwas was Modernes zu machen. Also Zeche Zollverein ist ja nicht nur einfach ein musealer Standort, ne, an dem nichts verändert worden ist, kein Stein gerückt und so weiter, ja, sondern er ist ja auch überarbeitet worden gewissermaßen ist ein Ort, der hergezeigt werden kann. Ja, und das ist schon von Bedeutung, weil er ist ja so großartig auch von der Architektur her, dass da Leute aus der ganzen Welt kommen, um sich den anzugucken. Ja, und das ist natürlich für Tourismus und die Bedeutung gewinnen, das Image, was wir hier haben, was ja auch in einer gewissen Weise immer präsent sein muss und auch verkauft wird. Ne? Also das ist schon da nicht schlecht ausgestellt. So, ne? Und davon gibt es ja mehr. Ne? Also ich würde auch sagen, der Nordpark Duisburg ist ähnlich, ja, so, und ähnlich spektakulär eigentlich. Ja? Aber Zollverein hat schon eine ganz hervorragende Bedeutung, finde ich. Ja.
Sie haben ja auch gerade schon das Thema Image angesprochen. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Das Ruhrgebiet, so, das nimmt man ja auch durchaus differenziert wahr. Man hat seine Schwächen, wird aber auch irgendwie als Metropole und so weiter wahrgenommen. Und dieser Zustand, mit dem dieses Image ja verknüpft ist, ist dieser Zustand zwingend so gewesen, dass der zwingend kommen musste aus Ihrer Sicht? Oder hätte das Ruhrgebiet heute auch ganz anders dastehen können, wenn man in der Vergangenheit in den letzten Jahrzehnten vielleicht auch irgendwann mal andere Entscheidungen getroffen hat? Oder ist das jetzt einfach durch den Niedergang der Montanindustrie eine ziemliche Notwendigkeit, dass wir jetzt so eine schwierige Situation haben?
Jetzt mischen wir ein bisschen meiner Ansicht nach Sachen durcheinander. Ich würde sagen, im Ruhrgebiet ist in der Vergangenheit, also in der Zeit von Kohle und Stahl, im Grunde in hohem Maße versäumt worden, Stätten der Präsentation und der Bedeutung, ne, also zu entwickeln und eben auch darzustellen und zu machen. Ja. Sozusagen dafür haben sie das Geld nicht ausgegeben. Ja, also das haben sie einzelne Denkmäler haben sie erhalten, meinetwegen die Kruppvilla, ja, sowas, also im Süden von Essen. Aber das haben sie für sich gemacht. Ja. Sie haben es nicht sozusagen für die Gesellschaft gemacht. Also das ist erst sehr spät gekommen, dass man an solche Sachen gedacht hat. Sicherlich ist was anderes, wie meinetwegen in Recklinghausen sozusagen der Bau für die Ruhroper und so ähnliche Sachen, also für die Hoffestspiele, ist auch ein bedeutender Bau, ja, so und auch mehrfach überarbeitet. Also das hat es dann schon gegeben mal in den 50ern, ja, aber mit großen Anstrengungen. Also auf jeden Fall sehr, sehr sozusagen singuläre Erscheinungen, nicht als genereller Trend. Ja, also das Ruhrgebiet und seine Großstädte leiden schon darunter, dass quasi die Bourgeoisie, die in diesen Städten das Sagen hatte, sich nicht sehr allgemein verbindlich irgendwie verhalten hat, sondern irgendwie versucht hatte, rauszuziehen war und andersorts, ja, sozusagen in die repräsentativen, also Bauten unterstützt, errichtet und gemacht hat. Ja, also darunter leidet das auch noch heute. Ja. Ein vernünftiger Städtebau hat im Ruhrgebiet sozusagen erstmal nicht richtig stattgefunden. Trotz aller sozusagen Versuche, das schon seit den 20er Jahren irgendwie hinzukriegen. Über die bekannten Geschichten wie dieser Grünkorridor und so ähnliches mehr, was eben vom FAR ausgeht. Ja, also deswegen ist sozusagen das Defizit ist da, und es ist nicht wegzukriegen, sondern da muss irgendwie dran gearbeitet werden. Und ich habe dringend was dagegen, dass wir über das Ruhrgebiet als eine Metropole reden. Das ist es nicht und wird es nicht werden. Das schafft es nicht. Da sind die anderen viel zu weit weg voraus. Sollten wir auch gar nicht machen. Also wozu dieser falsche Ehrgeiz? Ja? Sondern also wir sind noch relativ provinzlerisch und wir fahren eben weiter nach hinten ab. Das ist eigentlich das Dramatische, was man erleben muss. Wir sind ja doch nicht irgendwie die großen Aufholer, sondern wir sind wegen des Verschwindens von Kohle, Stahl und Energie als wichtige Wirtschaftsfaktoren dieser Region, sind wir doch eine Region, die quasi immer noch schrumpft. Das macht sich an vielen Ecken und Enden bemerkbar. Vor allen Dingen natürlich auch daran, dass Leute weggehen. Ja, gut qualifizierte Leute schon seit Jahrzehnten weggehen, ja, dass junge Leute weggehen, ja, und dass Leute heute, wenn sie hier was auf dem Kasten haben und wollen aber hier bleiben, ja, eben über hunderte von Kilometern täglich pendeln, um ihre Arbeitsorte zu kennen. Ich kenne Leute, die sind in der Woche über weg, ne, in München zum Beispiel, und kommen erst am Wochenende wieder, also um ihre Familie zu sehen. Wir sind eine Gegend, in der Leute noch verschwinden. Das macht sich auch daran bemerkbar, dass unsere Bevölkerung nach wie vor zurückgeht. Also wenn es jetzt auch gerade zur Zeit nicht mehr so dramatisch ist, ja, aber wir sind in den letzten 10 Jahren praktisch 5% mindestens sozusagen haben wir Bevölkerung verloren, trotz aller Wanderungen, Leute, die dazugekommen sind, trotz der ganzen Leute aus den Ländern, in denen es schlechter geht, ja, als Flüchtlinge oder eben auch als Leute, die hier beschäftigt werden wollen, als Gastarbeiter und so weiter, ja. Alles das hat das nicht aufgefangen. Also wir verlieren Menschen. Das ist auch klar, weil die ökonomische Basis nicht mehr da ist. Und diese ökonomische Basis ist nicht zurückgekommen. Da soll man sich nichts vormachen. Ja? Wir verlieren. Und es kommt auch dazu, dass es weltweit ja ein solches Problem darstellt. Ja? Also es gibt zwar wieder Arbeitsplätze oder auch mehr Arbeitsplätze, ja? Sogar als es früher je gegeben hat, aber es verdienen auf diesen Arbeitsplätzen die Leute erstens mal weniger Geld als früher. Und es sind sozusagen auch mehr Leute geworden, die aber eben kein vernünftiges Unterkommen finden. Es gibt sehr viel mehr Arme, ja, die quasi aus dem Wirtschaftsprozess rausgefallen sind, die keiner mehr haben will, die wo es Probleme gibt und mit denen sich unsere Gesellschaft im Tagmaß herumschlagen muss. Ja. Und wenn ich sage, das gibt die, dann muss man auch sagen, es gibt eben auch Leute, die sozusagen keine vernünftige Bildung kriegen. Ja, hier laufen die Leute nicht sozusagen zu 100% in die Gymnasien, weiterführenden Schulen und in die Universität, sondern das ist eine viel kleinere Prozentzahl. Es gibt welche, kommen erstmal da gar nicht rein und so weiter. Das sind alles die Effekte im Grunde dieses Rückgangs und des Strukturbruchs hier im Ruhrgebiet, den wir längst nicht beendet haben und wo wir auch gerade nicht so aussehen, als würden wir das in den nächsten 20 Jahren schaffen können. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Metropole, nein, ne? Das ist nichts. Aber wir sind eine interessante Provinz, das muss man immer feststellen. Eine, die man genauso spannend finden kann, ne, wie Berlin. Wir sind nicht so hip, aber ich meine trotzdem, es ist hier sehr, sehr interessant und deswegen bin ich auch hier geblieben.
Das höre ich schon mal gerne, weil ich finde auch, man muss gar nicht unbedingt hip sein. Und was ich mich frage, ist halt, ich finde ja auch, dieses Reden von der Metropolregion wirkt immer irgendwie so, als ob jemand von oben das so draufsetzt, in der Hoffnung, damit irgendwas zu bewirken, anstatt an irgendwas anzuknüpfen, was tatsächlich vor Ort ist. Weil wir haben ja auch nicht den einen Stadtkern oder sowas wie Berlin, wie Paris oder wie auch Zürich und so oder Wien, sondern ist ja sehr mit ganz vielen Stadtkernen, die gleichgewichtig nebeneinander stehen und so weiter. Deshalb ist ja die spannende Frage, wieso versucht man mit so einem Gerede Metropole, Metropolregion irgendwie scheinbar was zu bewirken, was zu übertünchen? Und was ist vielleicht Ihre Erklärung dafür, warum man gerade da nicht an dem anknüpft, was vor Ort ist? Oder gibt es da auch gar nicht so richtig was, wo man vielleicht anknüpfen kann momentan, was man nach außen positiv transportieren kann?
Ja, das ist eben immer die Frage, wie man sich aufstellt. Also wenn man mit den ganz Großen eben zusammen pinkeln will, ja, dann meint man selber auch, man müsste ne, irgendwie was Großes produzieren. Und das ist auch das Gefährliche eben an dem Metropolengerede. Und ich finde, das kann auch eben zu ökonomischen Fehlinvestitionen führen, die sinnlos sind. Ja. Also sich weiter zu bemühen, zum Beispiel jetzt hier noch eine Expressbahn reinzusetzen und dort noch eine weitere Spur an die B1 dran zu packen, beziehungsweise A40 oder ähnliche großinfrastrukturellen Investitionen zu machen, sind wahrscheinlich verschossenes Geld. Oder also in die Innenstädte noch mehr reinzupacken, ja, also an High-Rise-Buildings dürfte mittelfristig schon zu Leerständen führen. Oder Quartiere zu entwickeln in den südlichen Bereichen unserer Städte, in denen eben also die Leute der High-Ends sozusagen wohnen wollen und können, ist wahrscheinlich ein weiterer Schritt dahin, sozusagen die Gesellschaft weiter auseinanderzureißen, aber eben nicht sie zusammenzubringen. Ja, also das passt nicht zu uns. Und wenn Sie über Metropolen der Welt denken, dürfen Sie nicht an die Stadt Kerner lenken, Sie müssen auch an die Slums denken. Ja. Keine große Metropole ohne eine satte Slum-Bevölkerung, ja, heutzutage. Ne, es war mal vielleicht anders, aber ist heutzutage sind Millionen ne, quasi in den Slums und wenige ne, in den schönen Bereichen, über die die Metropolen so daherreden. Und das ist, so eine Entwicklung will ich nicht haben. Und ich fände sie auch falsch. Es wird auch nicht gehen. Das sind sozusagen die auch unter pragmatischen Gesichtspunkten gar keine Perspektiven.
Das finde ich total interessant, weil das hat tatsächlich noch nie jemand so klar auch mal einfach gesagt oder habe ich noch nie so gelesen, dass jemand sagt, zu der Metropole gehört ja immer auch noch der andere Teil. Das ist ja das, was man auch mit Aufständen in den Vororten von Paris und sowas schwappt, es mal durch die Nachrichten, aber es wird nie explizit gesagt, dass das ja die Kehrseite dieser Metropole wahrscheinlich vielleicht auch ist, wie Sie sagen. Sie haben ja auch gerade vorhin schon gesagt, das Problem ist ja, dass die jungen Leute, auch die gut Ausgebildeten, gerade alle weggehen. Wäre also wichtig, dann zu sagen, wir müssen gucken, dass wir genau diese Leute, die jetzt weggehen, auch irgendwie motivieren, hier zu bleiben und vielleicht sich hier selbstständig zu machen, weil vieles kann man ja heute auch über die Entfernung machen, wenn man selbstständig ist. Man kann sein Planungsbüro zum Beispiel ja in Berlin haben oder in Dortmund. Man muss eh auf jeden Fall durch die Republik zu seinen Kunden reisen. Wäre das ein wichtiger Ansatz, der hier viel zu wenig noch verfolgt wird im Ruhrgebiet, genau diese Leute hier zu halten, also auch in Zusammenarbeit mit den Hochschulen, dass man sagt, wir wollen die Absolventen hier vor Ort irgendwie versuchen anzusiedeln, hier zu behalten?
Ja, aber also ob das wirklich so gut funktionieren kann, das weiß ich immer nicht so richtig. Aber ich glaube, also kulturell argumentiert haben Sie völlig recht. Ich würde versuchen, die hier zu halten und denen Mut zu machen, dass man das machen kann und ihnen eben auch aber also quasi Lebensverhältnisse zu bieten und Arbeitsverhältnisse, mit denen sie das gut können. Vielleicht muss man sich eben doch etwas mehr konzentrieren quasi auf die Mitte der Gesellschaft und das untere Ende, also wo ja auch jetzt heute viele junge Leute landen. Wenn ich die ersten Generationen, mit denen ich als Studierender was zu tun hatte, mir angucke, dann sehe ich alle, die sind irgendwie trotz der großen Schwierigkeiten, die Raumplaner immer hatten, auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen, ganz gut untergekommen und oft auch sehr hoch oben. Ja, also das ist gar nicht so selten. Ja. Gucken Sie auf unseren Oberbürgermeister, Herrn Ulrich Sierau, ja, auch er ist Absolvent dieser Fakultät, ja, und das ist ein erfolgreicher Mann. Er ist übrigens auch hier geblieben. Ja, aber die heutige Generation geht doch ganz anders aus der Uni raus. Ich kenne da also x Leute, ne, die quasi eben von einer prekären Beschäftigung zur nächsten rennen, von einem Praktikum zur übernächsten, da mal einen Job haben, dort wieder rausgeschmissen werden oder beziehungsweise die Firma geht pleite, ja, also weil auch da das alles kurzfristiger geht, gerade also auch im Servicebereich, ja, und die springen von Job zu Job, ja, und so müssen sowieso reisen, ja, und sowas. Und die müssen eben zum Hierhalten einigermaßen aufgefordert und unterstützt werden, was eine große ideologische Komponente hat, meine ich. Man muss das Ruhrgebiet irgendwo mögen, ja, muss das spannend finden. Man muss nicht lieben, ja, aber mögen muss man es auf jeden Fall. Man muss die Spannungen, die diese Gegend hat, ja, muss man schätzen und sagen, das ist ein intellektueller Anreiz. Ich finde das gut hier. Ja. Ich möchte sozusagen die Kontraste dieser Gesellschaft erleben und mich in denen bewegen. Ja. Und dazu mache ich was. Ja. Und dann das Reisen und das Rumrasen, das kommt sowieso. Ja. Ich könnte jetzt Geschichten erzählen, da würden Sie staunen, ja, was da alles heute passiert.
Es geht sicherlich darum, dass Sie sagen, wir haben hier Spannung, das sind Brüche und die schaffen eine Irritation und daraus entsteht was Neues.
Positives, ja, genau.
Da geht es sicherlich drauf hinaus, was Sie sagen. Ein wichtiger Aspekt in der Vergangenheit war ja auch mal, worauf immer wieder heute auch Bezug genommen wird, ist ja Iber-Emscher Park. Als eine der vergleichsweise langfristig gelaufenen Projekte im Vergleich zum Beispiel Kulturhauptstadt und gerade bei Iber-Emscher Park liest man immer wieder, dass das was fürs Ruhrgebiet Positives gewesen wäre. Bei Kulturhauptstadt ist die Diskussion sicherlich noch nicht zu Ende und da hört man ja auch vergleichsweise vieles. Bei der Iber-Emscher Park ja eher nicht. Wie würden Sie diese Sache damals einordnen?
Ja, also ich war ja immer Kritiker im Grunde der Iber-Emscher Park, aber vor allen Dingen deswegen, weil ich die Erwartungen für überzogen hielt. Ja, nicht so sehr, was dann gemacht worden ist. Ich fand, da waren sehr gute Ansätze drin, die wichtig waren. Also die eben zum Beispiel sich sozusagen der Seite zuzuwenden, dass wir erhebliche Grünvorräte hier in der Gegend haben und welche täglich neue dazugewinnen durch die Brachen. Ja, dass man die umarbeiten muss und dass man das kann. Das sind ne, und kann daraus was Neues machen, möglicherweise sogar eben neue Landschaft, neue Natur. Das ist ein Ansatzpunkt, der sicherlich von großer Bedeutung ist, auch historisch gesehen. Ja, das hat eine Wende gebracht in dieser ganzen Debatte. Sicherlich auch die Umnutzung sozusagen von eben großen Hallen und ähnlichem mehr, quasi die ja Kathedralen der Industriekultur waren, eben in Kathedralen für irgendwie für Kunst, Kultur und sonst was. Ja. Schwer zu halten, muss man finanzieren, das ist das einzige Problem. Ja. So, aber also vom Ansatz her ist es in dem Sinne, ist sie Iber schon was Gutes gewesen. Was sie sich vielleicht hätte sparen können, ist zu sagen, ja, wir bauen jetzt irgendwie in allen größeren Städten irgendwelche Zentren, in denen eben also Wirtschaft und Entwicklung stattfinden kann, also hier so Indu-Parks und Science-Parks und ähnliches mehr mit einer großen Marke, ja, weil das hätten auch andere machen können. Das ist nicht das Problem gewesen dieser Gegend, ja. Und aber also sie hat sich eben zum Teil quasi echten Problemen zugewandt. Andere hat sie ausgespart, übrigens auch, muss man ja auch sagen. Sie hat ja hartnäckige Probleme, wie etwa im Verkehrsinfrastrukturbereich, hat sie ja liegen lassen, ja, und hat sich nicht drum gekümmert. Aber andere hat sie eben doch in einer Weise aufgegriffen, die, meine ich, für die Region auch gut sind.
Braucht es dann jetzt nochmal eine Iber-Emscher Park 2.0 irgendwie, die dann nochmal die anderen Probleme angeht?
Das wird es nicht geben. Wegen der Kohle, wegen des Geldes, ja. Also das ist ja eine Landesinvestition gewesen, die man einer ganz bestimmten Konstellation nur verdanken konnte. Ja, erstens mal, dass eben ein Ministerpräsident hat gesagt, komm, wir müssen mal das Ruhrgebiet mal was anderes machen als bisher, immer ein Programm nach dem nächsten und den Zirpel sozusagen einem Abschiedsgeschenk gemacht hat, der ja der Minister für also Stadt und Bau, Verkehr und so weiter war. Ja, und der hat eben dann quasi mit dem Karl Ganser zusammen, der sein Staatssekretär war, und das sind beides sehr kluge Leute und auch Leute, die, meine ich, doch irgendwie auch ein Gewissen haben, die haben doch versucht, eben daraus 10 Jahre lang was zu machen und eben mit einer enormen Arbeitsaufwand und relativ wenig Geld aus der Staatskasse, aber glänzenden Verbindungen, eben sowohl in die Politik wie aber auch eben in die Wohnungswirtschaft etwa, ja, die damals übrigens auch noch anders tickte als heute, das muss man auch mal sagen, ja, und eben in die Städte hinein, denen sie ja immer geholfen haben für bestimmte dadurch was überhaupt bewegen konnten. Und es waren eben bestimmte Ideen auch richtig. Ne? Ob man sowas wiederholen kann, ja, also quasi eine Ideenschmiede fürs Ruhrgebiet, das weiß ich nicht, ist aber auch nicht vielleicht nicht nötig. Also der RVR macht ja zurzeit sowas Ähnliches. Der versucht neben der Landesentwicklungsplanung, die er auch mit betreiben muss, indem er einen GEP, einen Gebietsentwicklungsplan für das Ruhrgebiet aufstellt, eine regionale, wie soll man sagen, städtebauliche Innovation zu organisieren und dadurch sozusagen ein durch Wettbewerbe und Zukunftswerkstätten, also einerseits zu mobilisieren, andererseits, also in der Bevölkerung, andererseits eben auch Know-how reinzuholen und macht dort sozusagen Ergebnisse, mit denen das Ruhrgebiet sich anders darstellen kann als bisher. Und wie ich fand, war das relativ spannend und interessant, weil das Ergebnis nicht das war, was Metropole Ruhr wollte. Das Ergebnis war ein ganz anderes. Das Ergebnis war, lasst uns doch mal wegdenken von dieser Geschichte. Hat gar keinen Zweck. Lasst uns anfangen bei kleineren Projekten im Stadtteil. Gucken wir doch mal darauf, wie wir das hinkriegen, dass wir sozusagen innovative Quartiere machen. Machen wir doch mal Quartiere, in denen wir keine Vorgaben machen, wie alles eigentlich laufen soll, sondern lassen wir das mit den Leuten selber machen und ein paar vernünftigen Berater, dass die sozusagen ein Quartier der Erneuerung machen. Ein ganz anderes Ruhrgebietsquartier als sozusagen das traditionelle, ne, wo man auch befreit ist von bestimmten Vorschriften, ja, die eingehalten werden müssen, wo die Bauvorschriften gelockert werden und so weiter. Ja, sozusagen. Das finde ich, das waren so gute Ideen. Ne? Oder auch, wir docken mal Sachen innovativ nebeneinander, die gar nicht bisher gedacht worden sind. Die Schule, ne, ist natürlich eine Bildungseinrichtung. Klar, dass das erstmal da gut laufen soll. Aber jeder wüsste heute im Ruhrgebiet, allein als Schule läuft es nicht, sondern du müsstest im Grunde, wenn du was Vernünftiges machen willst, von unten nachholen. Leute, die nicht in der Lage sind, sich die normale Schulbildung sozusagen per Familie oder sonst was reinzuziehen. Also muss sie Förderung haben, also muss das rein. Aber die Schule ist auch ein Ort der Begegnung und auch der, ja, sozusagen der Mobilität. Lass uns das formulieren als einen Hub, ja, sozusagen, in dem man auch eben auf die Nahverkehrsinfrastruktur besser zurückgreifen kann als bisher. Es ist völlig versäumt worden, bisher das sozusagen stark zu denken, ja. Und dann auch da was zu konzentrieren um die Schule herum, eben an Einrichtungen. Leute meinetwegen, die ihre Bioprodukte verkaufen wollen, ja, die sollen die in der Nähe der Schule zum Beispiel etwa verkaufen können. Ja, da müsste sozusagen ein Anreiz geschaffen werden dafür, dass das möglich ist, damit das Land, die agrarische Landwirtschaft sozusagen da reinkommen kann. Ja, denn die Nahrungsfrage wird immer eine wichtige Frage auch fürs Ruhrgebiet bleiben, denn es sind hier viele Leute. Ne? Also solche Sachen. Ja, oder eben auch eine Fahrradwerkstatt gleich an der Schule. Warum denn nicht? Ja, so und solche Sachen. Ne? Also so haben die diskutiert und das war fand ich enorm erfrischend. Ja, also und nicht irgendwie städtebaulich große Image. Zeichen setzen. Das ist nicht der Punkt, sondern sich der sozialen sozusagen Bewegung annehmen, die es gibt in der Stadt, auch der verschiedenen Seiten dieser Kiste, ja, auf die eingehen, sie ihr eine Formulierungsmöglichkeit im Bestand geben, also nicht großartig was Neues machen und das eben vernetzen, ja, also mit anderen Sachen. Das und komplex denken und nicht nur immer eine Schiene denken. Ja, das fand ich sehr erfrischend.
Daraus höre ich eigentlich bei Ihnen zwei ja, Vorschläge im Endeffekt. Der eine Vorschlag ist kontinuierlich arbeiten, so wie der RVR, nicht in einjährigen Projekten und kleinteilig bleiben und nicht diese bombastischen großen Projekte, die dann ewig dauern und dann im Sande verlaufen und so weiter. Sind das so zwei Empfehlungen, die ich da richtig raushöre bei Ihnen an das Ruhrgebiet, an die Verantwortlichen?
Ja, ich würde sagen, stärker auf jeden Fall in dieser Richtung zu arbeiten. Und zwar erheblich stärker. Ne? Also ich finde es gut, wenn es in Essen ein neues Volkwang-Museum gibt. Das Ding ist fantastisch. Ja? So, da ist nichts dagegen einzuwenden und nicht zu sagen, wir brauchen sowas. Wir brauchen auch High-End. Ja? Das brauchen wir. Aber wir können ja reisen. Ja? Die Mobilität hat doch stark zugenommen. Kein Mensch ist allein nur noch in seinem Quartier. Also wenn es nicht ganz dumm geht. Ja? So. Sondern also man kann sich durch die ganze Republik, aber man kann sich eben auch im Ruhrgebiet gut bewegen, ne, mit einigen Einschränkungen. Aber das funktioniert. Also können wir sozusagen die Highlights, die muss man eben auch sozusagen komplex für sich selber verarbeiten. Wenn du sozusagen nur vor die eigene Haustür guckst, kommt nichts raus. Aber soweit, da finde ich, da ist man ideologisch gefordert. Wir müssen sagen, seid nicht nur vor der Haustür, ne? Guckt nicht nur gerade in die nächste Nachbarschaft, sondern guckt mal euch um, was es hier alles Tolles und Interessantes gibt und setzt euch dem aus. Ja? Aber auf der anderen Seite ist eben klar, es muss eben viele kleine Ansätze geben in einer solchen großen Stadt wie bei uns. Wir sind irgendwie noch immer fast an die 6 Millionen, ne, in der Bevölkerung. Und das ist klar, das kannst du nicht alles an einem Ding abrotzen, sondern das muss eben in vielen Sätzen anfangen. Ja, und vor allen Dingen brauchen wir es auch in der Fläche. Wir brauchen in der Fläche mehr Möglichkeiten, ja, wo die Leute auch einen leichteren Zugang haben, ja, die, wo sie erleben können, wie anders etwas anders sein kann, anderswo etwas anderes sein kann. So muss man ja besser formulieren. Ja, und das auch eben sehen und anfassen können. Ja. Denn das Entscheidende fürs Machen ist, glaube ich, immer, dass die Leute sehen, es geht anders. Ja, man muss sich eben nur ein bisschen anstrengen und das Gehirn einsetzen dafür. Meistens ist das wichtiger, ne? Denken ist wichtiger, als man sich das so gemeinhin vorstellt. Ne? Nicht nur am Himmel machen.
Jetzt haben wir schon eine knappe halbe Stunde gesprochen, hören wir ein kurzes Lied und dann sprechen wir ein bisschen weiter mit unserem heutigen Gast Sebastian Müller hier auf Eldoradio. Hier ist immer noch Eldoradio, was ihr in eurem Radio hört, und hier ist ein Gast bei uns, Sebastian Müller ist er, war an der Fakultät für Raumplanung jahrelang Dozent, und wir sprechen mit ihm heute über das Ruhrgebiet, das haben wir gerade schon gemacht, und wollen gleich noch ein bisschen mehr auch über eines seiner anderen wichtigen Themen sprechen, das Thema Wohnen. Wir haben viel über das Ruhrgebiet gesprochen und ein Buch, was letztes Jahr herausgekommen ist, 2002, ist dieses Buch Viel erreicht, wenig gewonnen, ein realistischer Blick auf das Ruhrgebiet. Haben Sie das haben Sie, glaube ich, auch gelesen, wenn ich das so richtig gesehen habe auf Ihrer Homepage. Wie ordnen Sie dieses Buch ein? Weil ich habe, als ich es damals gelesen habe, fand, das war so eine der besseren oder vielleicht das beste Buch, was ich je so in den letzten Jahren in der Hand hatte, zu der aktuellen Lage des Ruhrgebietes. Würden Sie das auch so einschätzen?
Ja, würde ich auch so einschätzen. Auf jeden Fall eines der spannenderen Publikationen, die es dazu gab, weil sie irgendwie Abstand genommen hat eben von dem Metropolengerede, ne, und gesagt hat, also wir haben zwar einiges erreicht, aber es gibt noch viel zu tun. Ne? Also es gibt eigentlich noch alles zu tun, genau genommen.
Und in diesem Buch kommen ja wirklich auch sehr unterschiedliche Aspekte zum Tragen. Ein Bereich ist ja zum Beispiel, dass sie auch ganz groß aufgreifen, das ist, was die Unterstadt nennen, das haben wir ja gerade auch schon angesprochen, mit dem ganzen Komplex von Armut und so weiter, und dort passt ja auch so ein bisschen der Bereich zu, der Sie auch bewegt, nämlich dieses Thema des Wohnens und vor allem der Bereich der großen Wohnungsbestände, die wir hier im Ruhrgebiet ja ganz häufig haben. Erst einmal, denke ich, sind ja Eigentümer, die viele Wohnungen haben, ja erstmal nichts Negatives und nichts Positives. Und jetzt gibt es aber eine neue Gruppe seit wenigen Jahren oder seit 10 Jahren vielleicht, die sehr problematisch beurteilt wird von sehr vielen, und da gehören Sie sicherlich auch zu. Was ist so das, wo Sie die Problematik sehen an diesen, was man so im Allgemeinen Heuschrecken nennt, die dann über diesen Wohnungsmarkt herfallen, aufkaufen und ja, dann mit den Wohnungen versuchen, Rendite zu machen? Und was unterscheidet die halt dann zentral von den vorigen Eigentümern, die ja genauso viele Wohnungen hatten?
Ja, das ist, darüber sollten wir zuerst mal reden. Also die vorigen Eigentümer waren ja eigentlich die großen Bergbau- und Stahlgesellschaften oder mit ihren Werkswohnungsbeständen. Und diese Werkswohnungsbestände wurden nach einem Prinzip bewirtschaftet, das eben sowas wie, sage ich mal, eine solidarische Komponente hatte. Das heißt, es ist erstens mal auch viel Geld quasi aus öffentlichen Kassen in diese Bestände reingeflossen. Die wurden zum großen Teil errichtet, quasi aus Geldern, ne, des Marshallplans und ähnlichem mehr, die für niedrige Mietenpreisen sorgen konnte, weil es eben nicht hoch verzinst werden musste und so weiter, oder auch sogar eben richtiger Zuschuss war. Und der Verkauf dieser Bestände, und das waren ja immerhin sowas an die, würde ich mal sagen, 400.000 allein im Ruhrgebiet, ist eben schon ein Paradigmenwechsel, der da stattgefunden hat im Wohnungssektor. Dagegen ist auch im Prinzip nichts erstmal einzuwenden, wenn es denn so wäre, dass wir auch für viele Bereiche immer eine zahlungskräftige Nachfrage hätten und sich die Leute, die zum Beispiel in diesen Wohnungen früher gewohnt haben, die auch heute noch gut leisten können und so weiter. Ja. So, und das ist eben zum Teil nicht mehr der Fall. In diesen Wohnungen haben früher vielleicht zu Anfang sogar Facharbeiter nur gewohnt, ne, dann aber sozusagen alle Arbeiter, Familien insgesamt. Dann kamen diejenigen rein, die als Letzte gekommen waren, nämlich Gastarbeiter, ne, also das heißt sprich Italiener, Spanier und Türken, ja, Familien, die darin gewohnt haben und noch drin wohnen. Ja. Und gibt der ganzen Sache eben doch einen anderen Drall. Das heißt, wir haben dort es nicht nur mit einer allgemeinen Wohnungsnot zu tun, ne, sondern wir haben es mit einer speziellen zu tun, nämlich mit einer speziellen der Wohnungsnot quasi von Leuten, die relativ wenig verdienen und relativ wenig ökonomische Standing haben. Und also deswegen sieht es eben hier auch auf dem Wohnungsmarkt so ganz anders aus als meinetwegen in München. Ja. In München kann man sagen, ist es eben relativ katastrophal. Deswegen, weil überhaupt nur 2% von Flächen, die da als Wohnung bebaut worden sind, geeignet sind dafür, dass du billig dort wohnen kannst. Das ist im Ruhrgebiet anders. Da sind es eben 15%, 20%, 18%, 16% der Fläche, die sozusagen mit solchen Wohnungen bebaut sind, also nach einer neueren Studie. Ja. Aber, ja, das ist überhaupt nicht der Punkt. Ja, hier ist nicht die Wohnung knapp, sondern hier sind die Wohnungen im Grunde reichlich vorhanden. Wir haben auch ja reichlich Leerstände. Aber wir haben eben in bestimmten Wohnungen Leute mit großen ökonomischen Schwierigkeiten sitzen. Und die, das ist ja das Ergebnis meiner Studie, sitzen eben sehr häufig in sogenannten Finanzinvestorenbeständen.
Und sind dann dort denen ausgeliefert.
Und sind dort sozusagen den ökonomischen Denke, die Finanzinvestoren haben, ausgesetzt. Die Investoren der alten Generation waren keine Finanzinvestoren, sondern waren eben eigentlich Unternehmensinvestoren, die eine andere Denke hatten. Für meinen Betrieb, für unsere Sparte, für unsere, da müssen wir die Arbeitskräfte bei uns behalten und die gut unterbringen. Und zwar ordentlich, ja. So. Naja, gut, also auf jeden Fall, das ist der Unterschied. Und die Finanzinvestoren sind daran nicht interessiert. Die Finanzinvestoren sind daran interessiert, eben eine Rendite auf das eingesetzte Kapital zu machen. Die sind ja meistens auch von Fonds gehalten, ja, die eben meinetwegen in den USA sitzen oder Großbritannien oder auch in Schweden oder sonst was. Also Leute, die ihr Geld in solche Großanlagen reintun können und auch Institutionen. Und die denken eben in erster Linie also an den Gewinn und an den Profit, ja, und den müssen ihn erzielen, sonst laufen ihnen die Leute aus ihren Fonds weg. Ja, und das ist ein extremer Stress für die Unternehmen selber, ja, die ja in großem Umfang umstrukturiert worden sind. Also man sagt dann immer, also die sind dann outgesourced worden, die Sachen, die nichts mehr richtig gebracht haben, in Anführungsstrichen. Ja. Große Teile sind verschwunden, Beschäftigungen sind zurückgeschnitten worden. Ja, also bei der Ennington wissen wir, dass irgendwie mehr als 1500 Beschäftigten im Grunde noch 400 übrig geblieben sind und so. Also das sind erhebliche Schnitte, die auch dort sozusagen beschäftigt haben, in Kauf nehmen müssen. Ja. Und die natürlich auch Schicksale darstellen. Und die zweite Säule, also wo man eben auch was dran drehen kann, also im Wohnungssektor ist dann eben der Bestand, indem man sagt, man im Bestand, da tun wir nichts mehr richtig. Also, oder wir geben uns den Anschein, wir täten. Ja, und das ist eben dann nicht der Fall gewesen. Auch das ist ja weit untersucht, mittlerweile auch eben durch die Enquete-Kommission des Landtags, die dazu stattgefunden hat in den letzten beiden Jahren. Dass das nicht nur ein Ruhrgebietsphänomen ist, sondern dass das eben generell ist. Und ich meine, ich komme natürlich auch rum in anderen Teilen des Landes. Ich sehe das in Berlin, Bremerhaven, Bremen, Kiel, Lübeck, überall ist das gleich. Selbst auch in München bei den Verkäufen, die dort stattgefunden haben, also von Wohnungen der Bayerischen Landesbank an eben also private, sind die, oder in Stuttgart, es sind die gleichen Klagen, ja, dass eben also die Mieter im Grunde ausgesogen werden und darunter zu leiden haben. Man versucht ihnen eine höhere Miete anzudrehen und anzuraten. Ne? Man tut nichts mehr in den Beständen. Die Instandhaltung wird runtergesetzt und runtergefahren. Der Sand in den Kisten wird nicht mehr ausgewechselt jedes Jahr, wie sich das eigentlich gehört. Ein Grundstück findet so gut hier nicht mehr statt und Fußballspielen ist überall verboten und so weiter. Also auf jeden Fall, dass die Qualität der Wohnung, die man da hatte, ist auch nicht mehr die, die du früher da hattest. Du hattest früher jemand, der da kam, der sich drum gekümmert hat, ja, da hat es ganz Hausmeister gegeben. Das gibt's heute nicht mehr. Heute fahren die in der ganzen Republik, ne, mit rum und nennen sich irgendwie ganz anders, ja. Die heißen dann irgendwie Services so und so und müssen die Hausmeistertätigkeit aus dem Auto verrichten. Und es ist klar, dass du, wenn du als rollender Hausmeister durch die Republik fahren musst oder durchs Ruhrgebiet, du nicht so sorgfältig sein sein kannst. Es gibt einen Zeitplan, der vorgeschrieben wird. Da wird stark darauf geguckt, dass er auch eingehalten wird. Da muss sozusagen jede Stunde muss abgerechnet werden oder jede Minute, die da eben ist und so weiter. Das verändert die Qualität sehr stark. Also des Gefühls für die von den Leuten. Ja. Die fühlen sich eben nicht mehr als anständige Mieter wahrgenommen, sondern eben als Kuh, die irgendwie gemolken werden muss, aber die unter schlechteren Bedingungen als früher da zu wohnen hat und die damit fertig zu werden hat. Und das ist eine schlechte Sache. Ja? Wenn du schon möglicherweise keine stetige Arbeit mehr hast und da Schwierigkeiten aufgetreten sind am Arbeitsplatz, und das muss man ja sehen, dass das für viele so ist, ja, wie viele Prozent sind mittlerweile Leiharbeit geworden oder haben nur kurze Verträge? Ja, wie viele sind von Hartz IV abhängig? Na, so, du hast schon da Stress. Man hat schon da erheblichen Stress, gesellschaftlichen Stress auch. Ja? Also zurechtzukommen, Anerkennung zu finden und so weiter. Und dann gibt es das auch noch in der Wohnung, wo du dich eigentlich zurückziehst als My Home is My Castle. Und da ist das auch noch so. Das verunsichert nochmal erheblich. Und deswegen wehren sich die Leute auch dagegen. Und ich finde das völlig berechtigt. Und man muss den Private Equity Investoren, muss man eigentlich das Zeug wieder aus den Händen winden, weil es ein Massenumfang ist. Wenn man das könnte, wäre es wunderbar. Man schafft es nicht, aber man muss dann ihnen wenigstens Einhalt gebieten, versuchen, auf Teufel komm raus. Erste Schrittchen sind ja so ein bisschen angelaufen, aber eben durchgehend ist es noch nicht so das große Thema. Ne?
Eine Sache verstehe ich an der ganzen Sache noch nicht. Wenn die in München das versuchen, dieses Spiel zu spielen, ist logisch, da können die Leute auch nicht so ausweichen. Aber im Ruhrgebiet haben die Leute durch den hohen, vergleichsweise hohen Leerstand ja Ausweichmöglichkeiten. Und diese privaten Investoren haben ja häufig auch einen hohen Leerstand, so wie ich das gelesen habe. Ist das nicht für die eigentlich kontraproduktiv, wenn sie die Leute durch hohe Mieten vertreiben, anstatt zu versuchen, möglichst viele Leute da reinzukriegen in ihre Wohnung, damit sie überhaupt Miete reinkriegen? Oder ist das für die dann trotzdem am Endeffekt noch effektiver, so zu arbeiten?
Ja, also das ändert sich sozusagen von Stunde zu Stunde in deren eigener Optik, also und auch deren Strategien verändern sich immer sehr stark, aber man könnte vielleicht heutzutage davon ausgehen, dass sie sagen, also wir haben ein Drittel Schrott, aus dem wird nichts mehr, da machen wir auch nichts mehr. Wir haben ein Drittel, der geht so, da gucken wir schon mal öfters mal vorbei und gucken auch, dass die Sache so einigermaßen läuft. Und ein Drittel haben wir gute Sachen, die wollen wir auch als gute erhalten und da tun wir wirklich was. Also sagen wir mal, so könnte so eine Strategie ja aussehen. Und dann sind aber eben diejenigen, die in den unteren beiden Dritteln sind, die sind so ganz super nicht dran, ne? Die unteren natürlich ganz schlecht. Und man muss darf nicht nur allein aus der ökonomischen Brille gucken, auch nicht von der Mieter. Die haben ja nicht nur eine ökonomische Brille, die haben ja selbstverständlich auch meinetwegen Freunde und Bekannte in der Umgebung, die ihnen wichtig sind, die sie auch brauchen. Wenn sie älter sind zum Beispiel, ist es total wichtig, dass eben Familienangehörige oder eben sehr verlässliche Freunde und Bekannte auch in der Nähe sind oder eine Kirchengemeinde, die was anbietet, damit die schnell erreichbar ist und so. Und sowas geben sie nicht ohne weiteres auf. Also finde ich auch völlig zu Recht. Ich ziehe deswegen vor allen Dingen auch nicht aus Dortmund weg, weil ich hier viele Freunde habe. Ja, so, also es ist ein Standortfaktor. Ja, und das gilt natürlich auch für solche Siedlungen, wo sie gute und gealterte und auch erfolgreiche Verbindungen haben, wo sie wissen, da kann man sich noch aufeinander verlassen. Da verlassen sie sich auch gerne drauf. Und das muss auch gehen. Deswegen gehen sie aus der Siedlung nicht weg. Ja, so, ne, deswegen bleiben die Leute auch da. Ja, also wenn nicht die Verdrängung zu groß ist. Natürlich schimpfen sie enorm darüber, ne, wie schlecht die Verhältnisse geworden sind. Aber trotz der schlechten Verhältnisse, dass sie nichts mehr richtig repariert kriegen, sagen sie, das nehme ich in Kauf dafür, ne, dass ich eben meinen Kinder, meine Enkel, meine Tante, mein weiß nicht was oder meine Freunde, die noch leben, dass ich die eben hier in der Nähe bei mir habe. Denn das ist viel wichtiger, als dass der Wasserhahn tropft.
So, jetzt haben Sie ja schon ein bisschen was erzählt, was das für Auswirkungen auch auf die Mieter hat, die da womöglich ja schon seit mehreren Jahrzehnten oder gar Generationen in einer Wohnung leben.
So ist das.
Wie verändert das denn die Stadtteile oder die Quartiere? Weil das sind ja häufig ganze Quartiere, die dann einem dieser Unternehmen gehören können auch.
Ja, das ist in der Tat ein großes Problem. Also wenn dann auch aus diesen Beständen diejenigen weggehen, die sozusagen über die eigene Nasenspitze raus denken, ja, so, und auch handeln können, und die keine Kümmerer mehr haben, dann kann das richtig schlimmen Beständen führen. Also die eben Slum-Charakter kriegen können. Ja? Und ich würde eben vermuten, dass wenn wir der Private-Equity-Geschichte nicht Einhalt gebieten können, dass sozusagen jetzt dieses ganz schlechte Drittel, ja, was du jetzt sehr stark verstreut finden könntest, ja, so, dass das eben dann gefährdet ist, ich ernsthaft zu verslummen. Ja?
Damit hätten wir zumindest die negativen Seiten der Metropole.
Ja, damit haben wir die dann schön da. Ja, dann können wir uns aber nur darüber freuen, dass der Begriff jetzt erfüllt ist. Aber natürlich ist es sozial unerträglich. Und das darf eigentlich nicht eintreten. Ja? Also auch deswegen, weil eigentlich eben für die kommenden Zeiten, die ja nicht günstig aussehen werden, ökonomisch für die unteren Schichten. Das hat sich alles gespreizt. Weltweit, ne, nehmen wir Neoliberalismus wahr und Privatisierung von Daseinsfürsorge. Ja, und wenn das eben so ist, dann ist klar, dass eben in den unteren Segmenten, auf jeden Fall ökonomisch unteren Segmenten, quasi der Konsum des Konsums und der Wohnungen, wir für Bestände sorgen müssen, in denen du noch einigermaßen anständig leben kannst, ohne dass du also sozusagen dauernd dir den Wind um die Nase pusten lassen musst, weil eben die Sachen nicht dicht sind oder du enorme Heizkosten hast, ja, weil das nicht in Ordnung ist, die Wasserkosten zu hoch sind, weil die Sachen alt sind und. Ja. Also das darf eben eigentlich nicht eintreten und dagegen muss man sich eigentlich wehren, auch als Stadt und als Staat. Das passiert teilweise, ja, aber eben noch längst nicht in dem ausreichenden Maße.
Auf Ihrer Homepage habe ich gesehen, Sie haben mal im Jahre 2011 eine Exkursion nach Bremen gemacht, in Stadtteil Teneva. Wo man, so habe ich das verstanden, genau diesen Trend geschafft hat, irgendwie umzukehren, dass diese, glaubt, eine klassische Hochhaussiedlung gerade nicht zu so einem Ghetto wird, in dem man sich nicht mehr reintrauen kann, sondern zu einer Wohngegend, in der der Leerstand ziemlich niedrig ist.
Ja, das ist wohl wahr. Deswegen bin ich da ja auch hingefahren mit einer Exkursion und lauter Fachleuten so hier aus der Region, weil ich das beeindruckend fand. Ja. Und aber die Bedingungen sind da relativ günstig. Bremen ist ein Stadtstaat. Ja, das heißt also, das, was in Nordrhein-Westfalen passiert ist, nämlich, dass wir die LEG verkauft haben mit den Wohnungen zum etwa, ne, das ist ein Sündenfall. Ja, das hat Bremen nicht gemacht. Bremen hält diese Wohnungen. Ja, aber das Land Bremen macht das und die Stadt sozusagen hilft mit. Ja, aber das Land ist der entscheidende also Halter, ja, sozusagen von diesen Wohnungen, sieht, die Bestände drehen kann, ja, sozusagen aus einer vergammelten oder schlechteren Situation zu einer guten und bemüht sich darum. Ja, das können heute eben Städte alleine auch nicht mehr schaffen. Vor allen Dingen auch haben wir ja hier ein ganz anderes Massenproblem. Also Bremen ist ja doch vergleichsweise viel kleiner, ne, als das. Und wenn wir eben 400.000 haben an solchen Investorenwohnungen, haben die ja, lass mich nicht lügen, vielleicht nochmal 100.000. Ja? Das wäre schon viel. Ich glaube noch nicht mehr, dass es so viel sind. Aber so in der Richtung könnte das liegen. Und das ist eben natürlich auch dann von der Masse her hier eine ganz andere Aufgabe, die gestemmt werden muss. Und auf der anderen Seite, auch die Masse, die sozusagen abrutschen kann, ist wahrscheinlich größer. Und deswegen lauert da eben eine große Aufgabe, die man nur, wie ich meine, politisch lösen kann. Da muss Politik für gemacht werden. Ja, und in Ansätzen gibt es das, aber noch längst nicht genug Geld für sowas. Ja. Und wenn jetzt eben sagen, Städte kaputt gespart werden, das Land wird auch kaputt gespart, weil es keine Einkommen ausreichend über Steuern gibt, ja, und wir machen dafür irgendwas anderes, dann wird das so nicht so wahnsinnig einfach gelingen. Ja. Also ich glaube, das Problem ist eigentlich hier gesehen, ja, aber noch nicht in der notwendigen Schärfe. Ne, weil die Schärfe besteht darin, dass im Grunde prospektiv gesehen auf die Zukunft, da kann zwar niemand reingucken, weil vor der Hacke ist immer dunkel, aber wir erleben doch eigentlich in den letzten Jahren, dass sozusagen das Abstoßen quasi der unteren Enden, ja, also in schwierige ökonomische Situationen, ja, das krisenhafte Auftreten, ne, von wirtschaftlichen Auseinandersetzungen, dass das scharf zunimmt und dass sich die Wehrhaftigkeit eben quasi der unteren Schichten also nur ganz brutal irgendwie immer umsetzen kann. Ja, plötzlich gibt es irgendwelche Aufstände, aber sozusagen in dem diskursorientierten Verfahren, wie wir das mal auch partnerschaftlich oder sonst was, wie das eben hier eigentlich seit Jahren, Jahrzehnten im Grunde eingefahren ist, ist da nichts mehr zu reißen. Ja, und trotzdem die Lage wird eher schlechter werden. Also müssen wir auf jeden Fall da was tun und es wäre gut, wir würden es jetzt tun, wo noch einigermaßen, ja, also Geld an Bord ist, als dass wir auf den Punkt warten, wo Städte pleite gehen wie Pittsburgh, ja, und die nichts mehr haben und wo dann eben die Stadt wirklich ernsthaft auseinanderbricht, also in Stadtteile, die überhaupt nicht mehr bewohnt sind, wo kein Mensch mehr wohnt, und weil das die Leute sozusagen ins Offene hinausgezogen sind, woanders hin, ja, und das Letzte bleibt zurück, ja, und das, und die sind finanziell aber fertig, ja, und diese Situation, auf die, da sind wir noch nicht, ne, wir haben noch etwas mehr, ne, quasi Rückhalt, etwas mehr Wohlfahrtsstaat, etwas mehr sozusagen soziales Gewissen, und das eigentlich, das müsste jetzt irgendwie gehalten werden, und da müsste man sich irgendwie drum ernsthaft kümmern.
Wenn Sie jetzt so einen Stadtteil mit Geld so ein bisschen herausreißen, das Ruder rumreißen, werden ja wahrscheinlich auch die Mieten dort dann tendenziell steigen, weil die Unterhaltskosten natürlich auch höher sind. Habe ich denn nicht vielleicht das Problem, dass ich dann einfach wieder in den unteren Schichten auch eine Vertreibung anstoße, dass dann die Leute, die vorher dort gewohnt haben, sich neue Viertel suchen, die arm sind, die kurz vorm Abstürzen sind, weil dort dann die Mieten halt niedriger sind, sodass ich dann im Endeffekt immer ja einen Kreislauf produziere, auch da, indem ich die armen Bevölkerungsgruppen so mit einer Sanierung vor mir herschiebe durch die Stadtteile. Oder glauben Sie, dass man tatsächlich dann mit solchen Ansätzen, da wie in Bremen es vielleicht schaffen kann, die unteren Teile der und die unteren Bereiche der Gesellschaft ein bisschen mit hochzuziehen, dass diese ja ein bisschen mehr ja Wohlstand oder wie auch immer man es nennen mag, leben können. Glauben Sie, dass das klappen kann?
Das kann klappen, ja. Also wobei es ja klar ist, dass es sagen, ganz arme Teufel werden das nicht mithalten können. Aber es ist schon so, das ist ja auch die Erfahrung, sagen wir mal, von IWA und den Stadterneuerungsmaßnahmen, die wir in der Vergangenheit hier in großem Umfang gehabt haben, dass also eine, sagen wir mal, verbesserte Wohnsituation, in der auch klargelegt wird und das auch faktisch so ist, dass sie einen besseren Standard haben, aber für wenige Cent aufwärts, ja, also nicht für Sprünge in Euros, ja, aber lass es auch ein Euro mehr sein, ja, dann ist pro Quadratmeter, dann bleiben die Leute wegen der Qualität und machen an anderen Sachen Abstriche. Ja, das muss man natürlich auch können, aber letzten Endes ist es eine Entscheidung, die auch sicherlich auf kulturellem Gebiet gewonnen wird, wenn sie gewonnen wird. Ja, man muss eben dafür sein, sich eben halt nicht den neuesten Makrofernseher an die Wand zu hängen, ja, dafür aber eben ein vernünftiges Wohnumfeld zu haben und es den Kindern nett zu machen, ja, und zu gucken, dass die Kindertagesstätte schön läuft und dass man da gemeinsam mit denen ja irgendwie auch mal eine Fahrt an die Weser macht, ja, oder sowas. Ja, das, ne, das ist eben dann vielleicht der Unterschied, und dann greifen auch solche, bleiben Menschen da und sehen also durch das Beispiel von anderen, ja, dass es nicht aussichtslos ist, irgendwie überhaupt zu leben, ja, und dass man eben, wenn man sich auch wehrt, vor allen Dingen auch ein bisschen und eben auf eine Sache auch einsteigt, sagt, ja, das ist gut, das ist schlecht, ja, und so, auch durch Beteiligung, ja, also die müssen immer auf jeden Fall scharf immer beteiligt werden, diese Leute, ja, dann und informiert werden, besser als früher, nicht von oben runter, ne, also mit der Tülle denen was einflößen wollen, das geht nicht, aber ihnen Möglichkeiten an die Hand zu geben und so, das hält die Leute auch, und ich bin auch überzeugt, dass das für Städte auch zutrifft, ja, wenn sie den Leuten sagen, es gibt hier die Möglichkeiten und du hast ja die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, Erfahrung zu kriegen, was du machen könntest, also in deiner Lage. Das ist Gold wert. Ne? Also da ist auch das Geld nicht falsch rausgegeben, wenn man sowas macht, ne? Und dafür auch pendelt und sowas.
Das heißt, am Ende ist vielleicht ein investierter Euro dadurch, dass ich Leute aus der Lethargie rausreiße und die dann vielleicht sich um ihre Kinder kümmern, die eine bessere Schullaufbahn machen, am Ende ein gut investierter Euro, so verstehe ich sie jetzt gerade. Wir sind schon fast gleich am Ende dieser Stunde. Am Ende jetzt noch kurz ein paar kleine Fragen. Gibt es denn da auch Lösungen, die die Leute hier vor Ort mit anstoßen können, zum Beispiel im Bereich von Genossenschaften oder auch auf Vereinsebene? Da gibt es ja auch immer mehr Initiativen hier im Ruhrgebiet, die diese Thematiken von Veränderung der Stadt und so weiter aufgreifen. Wie sehen Sie da die Chance des einzelnen Bürgers, sich in solchen Strukturen einzusetzen, dass gerade auch diese Thematik der Wohnsituation sich verbessert?
Ja, wenn die Stimmung danach ist und das Thema nicht diskriminiert wird, sondern positiv besetzt wird als eins, das eine Zukunftsaufgabe ist, die nicht nur Schwachsinn ist, sondern eben, wo man den Grips anstrengt und was Spannendes, Neues, Innovatives machen kann, ja, also auch in der Entwicklung von Vierteln, dann werden Leute auch da bleiben. Die Stimmung muss aber sein. Es muss, darüber muss gesprochen werden und es muss, und muss einen Diskurs geben. Dafür müssen Foren müssen dafür da sein. Es muss Einrichtungen dafür da sein, die das machen können. Und das ist, man darf auch Menschen mit diesen Ideen nicht alleine lassen. Also wenn wir beide jetzt eine gute Idee haben, denken wir, jetzt suchen wir uns noch ein paar andere, mit denen wir das machen können, dann ist das wahrscheinlich auf erstmal ein totgeborenes Kind, es sei denn, wir haben sozusagen eine Institution, mit der wir sagen können, an die hängen wir uns mal ein bisschen dran, ja, weil die macht ja vielleicht sowas Ähnliches. Und so solche Kerne, an denen sich das weitergeführt werden kann, also wo es aber auch dann eben sozusagen Unterstützung gibt, zum Beispiel einfach einen Raum, wo man sich beraten kann, ja, was du zu Hause nicht hast, ja, und du aber aufgenommen wirst, weiß ich nicht was, eben bei irgendeinem Stadtteilzentrum oder der Kirche oder eben beim Seniorenzentrum oder was man sich jetzt auch vorstellen könnte, ne, dann ist das gut. Ja, und das glaube ich, braucht es aber. Ne? Es braucht auch Stütze immer. Es braucht institutionelle Stütze für sowas, also Innovationen, die man im Stadtteil machen will, sozusagen weiterzutragen als bis zu den ersten kleinen Ansätzen. Und natürlich müssen Vereine auch nach Vernetzung streben. Also ein Verein ist super. Ja? Also ich finde auch, man sollte unbedingt welche aufmachen. Da kann es gar nicht genug davon geben. Aber wir müssen als Vereine, und ich mache ja auch solche Vereine, da müssen wir uns auch lernen zu vernetzen und uns gegenseitig zu stützen und uns was beizubringen, uns zu fordern, und aber auch zu neuen Unternehmungen einzuladen, auf interessante Horizonte zuzuführen. Und das ist eben Zivilgesellschaft. Die muss auch eben entwickelt werden. Das ist ein Ding, was vielleicht auch im Ruhrgebiet oder beziehungsweise in Dortmund bisher noch nicht so richtig en vogue ist. Aber könnte ja sein, dass es kommt.
Also am Ende müssen dann die Eigentümer der Wohnungen, die Städte, die Kommunen und die Menschen vor Ort sich auch ein bisschen zusammenfinden und dann gemeinsam an dem Problem arbeiten. So hört sich das für mich an. Ganz am Ende noch eine ganz kleine Frage. Da würden wir jetzt ein neues Fass aufmachen, wenn wir das Thema richtig behandeln wollen würden. Aber es sind immer wieder von diesen Ekelhäusern, wie die durch die in der Presse genannt werden, der Nordstadt die Rede, diese Problemhäuser. Ist das für Sie ein Phänomen, das mit dem, worüber wir heute gesprochen haben, zusammenhängt? Oder ist das wirklich eine ganz andere Baustelle, die unabhängig davon existiert?
Nee, das hat auch was damit zu tun. Ja, wenn es auch jetzt eine andere Sorte von Eigentümern ist, die diese Häuser haben oder hatten, ja, und deswegen auch ein bisschen andere Formen sozusagen der Auseinandersetzung notwendig und der Probleme, die da sind. Aber selbstverständlich hängt das damit zusammen. Aber da ist ja auch schon mal ein vernünftiger Schritt eben jetzt in der letzten Zeit gelungen, in einem kleinen Segment, ja, in der Schleswiger Straße. Aber das gehört da natürlich mit rein. Ja, es bedarf der gleichen Aufmerksamkeit und es ist gut, ne, dass sich da also meinetwegen eine Stiftung für stark gemacht hat, dass da was passiert, quasi an diesem Standort und dass sie lange und dicke Bretter gebohrt haben, bis es dann mal endlich soweit war. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Ne? Das hat auch gedauert. Denn die Ekels gab es schon bestimmt 10 Jahre.
Ja, bis sie irgendwann publik geworden sind in der breiten Masse. Wir haben jetzt über vieles hier gesprochen heute und ich glaube, wir könnten sicherlich noch locker eine Stunde oder zwei weitersprechen über spannende Themen. Wenn Sie jetzt heute neuen Studis, die jetzt anfangen, Raumplanung zu studieren oder die bald fertig werden, noch was mit auf den Weg geben müssten bei einer Veranstaltung, beim Grußwort, was wäre so Ihre Botschaft aufgrund Ihres Engagements und Ihrer langen Lehrtätigkeit, was Sie den Leuten mit auf den Weg geben würden?
Naja, also das, was ich Ihnen auf den Weg geben würde, ist, glaube ich, Sie sollen Ihre eigene Birne anstrengen. Das ist das Wichtigste. Sie sollen versuchen, denken zu lernen und alle Möglichkeiten dazu zu nutzen. Dafür muss man nicht unbedingt in der Vorlesung sitzen und sich eintrichtern lassen durch den Nürnberger Trichter, was da gerade läuft. Nicht falsch, dahin zu gehen. Aber wie gesagt, das ist nicht das Hauptsächliche, sondern man muss den eigenen Apparat anstrengen. Und sich auch draußen den Wind um die Nase wehen zu lassen, finde ich auch eine ganz wichtige Sache. Deswegen ist da das Studium nach wie vor, glaube ich, attraktiv. Wir machen ja diese Projekte immer noch. Ja. Und wenn die nicht einfach sozusagen begriffen werden als ein Punkt, wo du nur mal nette Kumpels treffen kannst und Freundinnen haben, sondern eben auch als ein Punkt, wo du rausgehst und dich mit Realitäten beschäftigst, die möglicherweise auch schwierig sind, wo du aber den Verstand dran wechseln kannst und wo du sehen kannst, was vielleicht theoretisches Lernen, Wissen bewirken kann und zur Analyse, zum Finden von Problemlösungen und zum Ausarbeiten der richtigen Strategie, dann würde ich sagen, macht man das. Ja? So, aber wie gesagt, ich finde, Denken ist die Hauptsache. Ne?
Und wenn man denken möchte, ist auch Literatur meistens nicht ganz schlecht als Richtig. Gedankenanregung. Sie haben zum Beispiel Ihre Publikationsliste auch ins Internet gestellt auf Ihrer Homepage. Die heißt planungspolitik-forschung.de. Da kann man mal gucken, ob da nicht vielleicht ein interessanter Titel dabei ist, um noch mal ein bisschen mehr zu lesen, weil wie Sie denken, wie Sie die Dinge sehen, über die wir heute hier gesprochen haben bei Eldoradio. Dankeschön, dass Sie Zeit hatten und mit uns so angeregt diskutiert haben.
Radio zum Mitnehmen. Den Eldoradio-Podcast findest du im Netz unter eldoradio.de.